Mein Bruder hat mir letztens gesagt, Salim, das Leben ist wie ein Zebra. Manchmal befindest du dich auf einem hellen Streifen und manchmal befindest du dich auf einem dunklen Streifen. Und wenn du dich auf einem dunklen Streifen befindest, darfst du nicht vergessen, dass der helle Streifen auch mal wieder kommen wird. Ein Zebra. Wisst ihr, was keine Zebras sind? Videospiele. Und um die wird es heute gehen. Aber auch um die dunklen Streifen und mein Exil, in dem ich mich gerade befinde, hier in Dresden.
Chihuahua und Spiele.
Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge von Chihuahua und Spiele, einer improvisierten Folge aus Dresden, denn ich bin gar nicht zu Hause in Köln, sondern ich bin gerade in Dresden bei meiner Mutter in einem Gästezimmer und habe hier so mein Mikrofon in der Hand anstatt am Mikrofonarm, was ein bisschen schwieriger ist, als ich mir das vorgestellt habe, weil der Lümmel ist ein Kilo schwer und ich muss jetzt einfach so ein bisschen darauf achten, dass mir der Arm nicht abfällt und dann muss ich mich so ein bisschen umpositionieren ab und zu und hoffe, dass es da keine Störgeräusche gibt. Aber ich hatte jetzt schon Bock, eine neue Folge aufzuzeichnen. Es ist auch in den letzten 5 Wochen einiges passiert, was man erzählen kann. Ich habe auch einiges gespielt, was dann für den Spieleteil natürlich ganz cool ist. Da geht es dann auch mal wieder um Videospiele. Und ihr fragt euch natürlich, was ist denn jetzt passiert, Salim? Was ist in dieser wilden Achterbahnfahrt, die du dein Leben schimpfst, was ist da vorgefallen? Was hat dich dazu gebracht, nach Dresden zu kommen? Was hat dich dazu gezwungen, in Dresden zu bleiben, obwohl du schon ganz gerne mal wieder nach Köln nach Hause gehen würdest wollen? Und ich denke, die Fragen, die ihr euch jetzt gerade in diesem Moment stellt, die sind berechtigt. Und ich werde mich nicht lumpen lassen. Und ich werde diese Fragen in aller Ausführlichkeit klären. Denn grundsätzlich, ich hatte erstmal Semesterferien. Und in meinen Semesterferien baller ich eigentlich, was Arbeit geht, so das Pensum nach oben. Und guck, dass ich die Zeit irgendwie nutze, um neue Projekte an den Start zu bringen oder irgendwie mich kreativ auszuleben und durchzupowern und zu machen und zu tun. Und jetzt in diesen Semesterferien sind ein paar Dinge passiert, die mich dann an den Punkt gebracht haben, wo ich mir gedacht habe, vielleicht solltest du dir wenigstens einen 50% Urlaub bei deiner Familie gönnen, weil du deine Familie eigentlich normalerweise nicht siehst, wenn du in Köln bist, einmal im Jahr zu Weihnachten. Und jetzt habe ich pandemiebedingt die Chance, weil ich einen Arbeitslaptop gestellt bekommen habe von meinem Arbeitgeber, kann ich von überall arbeiten und Geld verdienen. Das heißt, ich kann mir meinen Arbeitslaptop nehmen und kann auch von Dresden aus arbeiten. Und ich kann auch die Uni-Sachen, die dann irgendwann mal anfangen oder anstehen, könnte ich auch vorbereiten in Dresden. Ich wäre aber in Dresden bei meiner Familie, würde die mal sehen. Die Chance hatte ich vorher nie, weil ich immer an meinen Arbeitsplatz gehen musste, weil mein Leben in Köln stattgefunden hat. Und jetzt hatte ich die Chance und dachte mir, komm, du musst auch mal dir ein bisschen Ruhe gönnen. Du musst auch mal deine Batterien aufladen, um dann weiter zu powern. Weil gerade powerst du, aber du wirst früher oder später wirst du an den Punkt kommen, wo du, ob du es willst oder nicht mehr den Vollgas geben kannst, den du geben möchtest. Weil egal, wie motiviert man ist und wie ehrgeizig man ist und wie viel Bock man hat auf irgendwas, irgendwann sind die Batterien leer. Und dann musst du halt gucken, wo du bleibst. Deswegen dachte ich mir, komm, du schnappst dir jetzt deinen Arbeitslaptop, du machst einen 50% Urlaub, das heißt vormittags arbeiten, Nachmittag schaltest du einfach die Birne aus und machst halt wirklich mal Dinge, die du normalerweise nicht machen würdest. Wandern gehen, spazieren gehen, Fahrrad fahren, deine Familie besuchen, Zeit mit der Familie verbringen, so ein bisschen das Gehirn frei pusten und freilüften. Und dann dachte ich mir, komm, du machst eine Woche, vielleicht 2 Wochen, einfach mal so einen 50% Familienurlaub. Hab meine Sachen gepackt, bin nach Dresden gefahren und war dann die erste Woche und hab genau das gemacht. Einfach gechillt und es hat mir auch sehr gut getan, einfach auch mal sich hinzusetzen nach einem Spaziergang und das Buch in die Hand zu nehmen oder nach einer Radtour ein Buch in die Hand zu nehmen und einfach mal zu lesen. Sich diese Zeit einfach mal zu nehmen, anstatt sich hinzustellen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt Podcast auf, ich muss jetzt noch das Video schneiden, ich werde jetzt noch das vorbereiten, ich treffe mich jetzt noch mit dem, überlege, ob wir einen YouTube-Kanal machen oder nicht. Ich mache jetzt dies, ich mache das. Das macht alles Spaß, aber am Ende ist es ja doch irgendwo Kapazität im Hirn, die ich mal freiräumen wollte für 1-2 Wochen. Und das war einfach so der ganze Plan dahinter, dass ich da nach Dresden zu meiner Familie fahre. Ja, und dann war ich die erste Woche da und habe schon mit dem Gedanken gespielt, in der zweiten Woche dann so langsam den Zug zurückzubuchen. Und dann gab es einen ungünstigen Moment, der mir eine sehr schlaflose Nacht bereitet hat, der dann dafür gesorgt hat, dass ich ein bisschen länger geblieben bin. Was ist geschehen? Ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt in dem Podcast erzähle, weil ich vor ein paar Folgen, das muss ungefähr 3 Monate her gewesen sein, habe ich schon diese Geschichte erzählt. Und im Schnitt habe ich mir dann gedacht, okay, diese 15 Minuten, willst du, dass die so in die Öffentlichkeit gehen? Möchtest du dich so in der Öffentlichkeit präsentieren? Ich bin ein sehr offener Typ, also ich bin ein Typ, der nicht hinterm Berg hält, der jetzt auch der Meinung ist, ich habe keine wilden oder kontroversen Gedanken und ich labere auch keinen Scheiß, der jetzt irgendwie negativ auf mein Leben zurückreflektiert werden kann. Ich habe auch einen Podcast, wo ich sage, das können meine aktuellen Arbeitgeber und meine zukünftigen Arbeitgeber können in jede Folge hören und da wird nichts zu finden sein, weil ich da der Typ auch gar nicht für bin, wo man sagt, okay, der ist jetzt nicht für die Firma tragbar. Also da bin ich jetzt nicht so völlig hinterher, irgendwelche Spuren zu verwischen. Ich bin da relativ locker und offen, aber in diesem speziellen Fall dachte ich mir so, diese 15 Minuten, wie kommen die denn beim Hörer an? Ist es cool, darüber zu reden? Wirkt das vielleicht komisch oder erzähle ich da so ein bisschen zu viel über privates Gebrechen? Und wie wirkt das jetzt auf den Hörer? Und dann nicht nur auf Blick meine Vorgesetzten oder Blick auf zukünftige Vorgesetzte, sondern auch Blick auf Menschen in meinem Umfeld, zukünftige Freunde, Leute, die ich kenne. Wenn die sich das anhören, müssen die das wissen. Und deswegen habe ich, weil ich diesen Funken von, ich bin mir nicht sicher hatte, habe ich diese 15 Minuten einfach beim Schnitt rausgeschnitten, habe mich dafür entschuldigt, dass es einfach gerade fehlt, diese 15 Minuten, und habe es gelassen, weil ich mir immer denke, wenn du nicht 110% sicher bist, dass das in die Öffentlichkeit soll, dann soll es einfach nicht sein. Und dann erzählst du es irgendwann anders, wenn du Bock drauf hast oder halt auch nicht. Aber diese jede Folge, die ich raushaue, das bin 110%ig ich und dann habe ich da auch keine Zweifel dran. Und deswegen habe ich diese 15 Minuten rausgeschnitten und habe da hinterm Berg gehalten. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo es dann doch nochmal ein Thema war in meinem Leben und ich überlegt habe, erzählst du es im Podcast? Eigentlich hast du Bock drüber zu reden, aber kommt es nicht irgendwie weird rüber? Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich es nicht erzähle. Ciao! Nee, dass ich natürlich jetzt erzähle, weil ich mir dachte, wenn du irgendein anderes Gebrechen hättest, du würdest es direkt erzählen. Wenn ich mir jetzt einen Arm gebrochen hätte, hätte ich euch direkt hier im Podcast erzählt, boah, ich bin im Kugelhagel, bin ich vor eine Günsche Mutti gesprungen, die Kugeln sind an meiner stählernen Brust abgeprallt, aber ich bin ungünstig auf den Arm gefallen, habe mir den gebrochen, dumm gelaufen. Da hätte ich auch kein Problem darüber zu reden, dass ich einen gebrochenen Arm habe. Bei den Gebrechen, was ich hatte, als ich davon erzählt habe und das im Schnitt nachgehört habe, dachte ich mir, was ist, wenn Leute nicht wissen, was das ist und die googeln das? Dann würden die nämlich direkt Bilder sehen von Extremfällen. Ein Extremfall, der bei mir so gar nicht gegeben ist. Ich denke, wenn ich so aussehen würde wie auf den Google-Bildern, dann müsste ich in die Notaufnahme, weil dann würde akute Lebensgefahr bei mir bestehen. Aber was ist es denn jetzt? Worüber rede ich die ganze Zeit? Worüber rede ich die ganze Zeit gekonnt drumherum? Es ist natürlich, die ein oder anderen werden es vielleicht schon erahnen, es ist natürlich der Leistenbruch. Ich habe einen Leistenbruch. Und ich habe nicht nur einen Leistenbruch, ich habe zwei Leistenbrüche. Ein Leistenbruch. Zwei Leistenbrüche. Ja, aber wie bekommt man das? Das ist jetzt die große Frage, die wir uns alle stellen. Wie kam es zu zwei Leistenbrüchen in meinem Leistenkanal? Nun, es war an einem sehr kühlen und feinen Frühlingsmorgen. Ich ging meiner Wege und auf einmal stieg mir so ein beißender Geruch in meinen Riechkolben. Und ich habe mich in dem Moment direkt gefragt, ist es denn schon wieder soweit? Ist die Grillsaison eröffnet? Nein, es ist das brennende Haus vor meiner Nase, das so riecht, wie es riecht. Also bin ich direkt in das Haus reingerannt, hab mir die zwei Kinder geschnappt, brüllend und angsterfüllt, hab sie dann nach draußen gebracht in Sicherheit, hab sie abgestellt und da kam die günsche Mutti der Kinder mir entgegen und hat gesagt, oh, vielen Dank, attraktiver, mysteriöser Halblibanese, dass du meine Belger aus dem Feuer befreit hast. Doch, ich möchte nicht zu viel von dir verlangen, aber mein übergewichtiger Vater ist noch im Haus, könntest du den vielleicht auch retten? Und ich habe gesagt, na klar kann ich den retten. Das Gewicht deines Vaters spielt keine Rolle. Es ist ja nicht so, dass meine Leistenbänder in irgendeiner Form schwach wären und ich einen Leistenbruch zu befürchten hätte. Denn das betrifft ja nur jeden Vierten und Schluffis. Und ich bin weder noch, also bin ich reingerannt, habe den Vater gerettet, kam raus, habe ihn abgestellt und in dem Moment, bäm, knallte der Schmerz durch meine Leistengegend und ich krümmte mich auf dem Boden und hatte zwei Leistenbrüche. Entweder das oder es war das Handeltraining oder ich habe mal irgendwie beim Einkaufen zu schwere Einkaufstüten geschleppt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vor 3 Monaten fing das so ein bisschen an. Also man fragt sich natürlich, wie macht sich das bemerkbar? Es fing alles damit an, dass ich so gemerkt habe, so ich hatte einen Ziehen und ein unangenehmes Gefühl in einer Gegend, die ich nicht so ganz lokalisieren konnte. Also ich konnte jetzt nicht sagen, es sind meine Murmeln, die brennen, oder es ist jetzt irgendwie ein anderer Bereich, sondern es war irgendwie undefinierbar merkwürdig. Und ich habe dann erstmal eine Woche abgewartet, weil ich mir dachte, geht schon wieder irgendwie weg. Und übers Wochenende dachte ich mir dann, naja, wenn es übers Wochenende nicht weggeht, dann gehst du Montag mal zu einem Arzt, dann gehst du mal zu einem Urologen, weil dieses undefinierbare Gefühl kann auch ein Hinweis auf Hodenkrebs sein. Ich bin im besten Alter für Hodenkrebs. Hodenkrebs ist in der Anfangsphase, so wie man das ganz oft liest und hört, erstmal nicht schmerzhaft. Erstmal ist es ein undefinierbares Gefühl in dem ganzen Bereich. Ja, also wir reden da nicht von einer Lokalität, sondern von einem größeren Bereich. Und ich dachte mir, hey, bevor meine Murmeln eskalieren und am Ende mich in die Kiste bringen, gehst du mal und klärst das ab. Also bin ich zum Urologen, hab gesagt, hier, ich hab die Beschwerden oder ich kann es halt nicht wirklich definieren. Und da hat er schon gesagt, naja, das hört sich mir aber gefährlich nach Karzinom an. Und in ihrem Alter sollten wir das vielleicht mal abklären. Und dann hat er das abgeklärt und hat dann auch ziemlich schnell herausgefunden, dass es nichts mit dem ganzen Intimbereich zu tun hat, sondern die Problematik ein Stück weit oben drüber ist, und zwar in der Leistengegend. Und mir gesagt hat, hier, Sie haben einen angehenden Leistenbruch. Der ist noch nicht durchgebrochen, aber da entsteht gerade was. Und da habe ich ihn gefragt, was kann man dagegen tun? Und da hat er gesagt, nichts. Sie können nur darauf warten, dass das bricht. Und wenn es dann bricht, dann müssen Sie es operieren, weil das geht nicht von alleine weg. Aber jetzt erstmal würde ich nichts tun dagegen. Leben Sie einfach damit. Und genau das habe ich gemacht die letzten 3 bis 4 Monate. Es sind, glaube ich, schon fast 4 Monate mittlerweile, wo ich dann einfach damit gelebt habe, dass es sich manchmal so ein bisschen merkwürdig anfühlt in diesem Bereich. Und dann hatte ich in Dresden so einen Moment von, dieses unangenehme Gefühl ist jetzt eher ein Schmerz. Ich gehe mal nochmal zum Arzt. Und die Ärztin, bei der ich war, die war dann noch so ein bisschen spezialisiert auf Hernien und die hat dann festgestellt, dass ich 2 Leistenbrüche habe und dass ich die zeitnah operieren sollte. Und dann dachte ich mir, okay, dann los geht's, wollen wir es hier gleich machen, direkt, soll ich einfach hier liegen bleiben? Und da hat sie gesagt, sie würde das nicht machen wollen, weil sie hat halt nur eine Operationsmethode, die sie anwendet und da würde sie mir halt den Bauchraum aufschnippeln. Und dann hätte ich 2 dicke, fette Narben und das muss nicht sein, weil die Medizin ist mittlerweile so weit, dass es ein endoskopisches, minimalinvasives Verfahren gibt. Und das bedeutet, dass die Ärzte mit 3 Stäben in den Bauchraum gehen und das dann halt mit 3 Stäben fixen. Und das kann man dann halt nur in gewissen Kliniken machen. Was ich natürlich dann so von meiner Fantasie her ganz chillig fand, okay, 3 Stäbe wirst du überleben. Also 3 Stäbe war in meiner Fantasie so 3 China-Stäbchen, mit denen die dann so durch kleine, winzig kleine Löcher in meinen Bauchraum gehen und dann wirklich so ein bisschen Hightech-mäßig, so ein bisschen Cyberpunk-mäßig das Ganze operieren. Nicht ganz. Ich habe das dann gegoogelt, einfach weil es mich interessiert hat, wollte ich mal wissen, wie sowas dann aussieht. Und diese Stäbchen oder diese Stäbe, von denen die ganze Zeit die Rede waren, was mein Bruder mir erzählt hat, der sich damit beschäftigt hat, der hat auch gesagt, naja, die gehen da mit 3 Stäben in deinem Bauchraum. Und die Ärzte meinte auch, naja, die gehen da mit 3 Stäben. Aber was niemand sagt in diesem Moment, vielleicht auch, weil niemand dich verunsichern möchte, diese 3 Stäbe, das sind keine China-Stäbchen, das sind fucking Bolzen. Das sind 3 fette Bolzen, die in deinen Körper reinragen und du siehst aus wie der Imperator von Warhammer 40k auf diesem OP-Tisch. Man möchte es sich vielleicht nicht vorstellen, bevor man sich da hinlegt. Aber gut, ich habe mich dann so ein bisschen damit beschäftigt und dachte mir, komm, sei jetzt kein Lappen, du gehst es jetzt an, es muss früher oder später sowieso operiert werden und dann am besten in Dresden. Also los geht's. Bin in eine Klinik gefahren, um so ein Beratungsgespräch zu machen und ich habe in Podcasts oft davon gehört, von solchen Momenten, von so unangenehmen OP-Momenten oder Voruntersuchungsmomenten, wo dann irgendwie eine attraktive Ärztin am Start ist. Und ich dachte mir immer, okay, also ich habe das jetzt schon in verschiedenen Podcasts gehört und irgendwie klingt mir das ein bisschen sehr nach Klischee, ein bisschen sehr nach Film, ein bisschen sehr nach ganz krasser Zufall. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in diese Situation kommen würde. Aber, I shit you not, ich saß im Wartezimmer und wurde aufgerufen von einem jungen Arzt, einem jungen Chirurgen. Also jung für einen Arzt ist so, ich denke, der wird wohl Ende 30, Anfang 40 gewesen sein. Er hatte so einen Schwimmerkörper, so einen Kratos-Schwimmerkörper und hat dann gemeint, Herr Cabara. Und ich habe meine Switch dann schnell eingepackt und bin auf ihm zu. Wir gehen um die Ecke in den Raum, wo er mich behandeln wird. Und dann sagt er mir, hallo, mein Name ist Dr. Superhandsome und das ist meine Ärztin in Ausbildung, Frau unnötig attraktiv. Und da stand eine junge Frau in meinem Alter, groß, blond, strahlend blaue Augen. Ihr Gesicht habe ich nicht so wirklich gesehen. Sie hatte halt pandemiebedingt eine Maske auf, aber sie hat mir durch die Maske hindurch ein breites Lächeln geschenkt. Und ich dachte mir, das kann doch nicht euer Scheiß ernst sein. Karma, was ist denn bei dir kaputt? Ich habe nichts gemacht. Ich bin ein richtig guter Typ. Lauf durchs Leben. Halt Omas die Tür auf. Wieso habe ich das verdient? Wieso habe ich diesen Moment verdient? Aber ich dachte mir dann in diesen Millisekunden, dachte ich mir auch, es ist, wie es ist. Und so wie ich mir das dachte, habe ich die Hose auch schon runtergelassen. Und dann hat er da so seine Untersuchung gemacht. Dann hat er noch gefragt, ob seine Kollegin das auch darf. Und ich dachte mir dann, die ist eine Ärztin in Ausbildung, die muss ja auch mal irgendwie Erfahrung sammeln. Also ringfrei, los geht's. Pack hin, wo du hinpacken möchtest. Es ist jetzt sowieso zu spät. Und dann, als ich wieder raus war, habe ich mir so später gedacht, auch im Gespräch so mit meinem Kumpel, der in einer ähnlichen Situation schon war, es ist einfach doof. Der Raum ist kalt und die Performance ist ja schon, durch das gesamte Setting ist die Performance schon negativ beeinflusst. Das heißt, um es kurz zu sagen, es sieht da unten rum einfach traurig aus. Es ist ein bisschen traurig, wie da alles so hängt und liegt und überhaupt präsentiert wird. Aber es ist auch scheißegal in dem Moment, weil man ist in so einem Untersuchungssetting und es gibt kein anderes Szenario außer unangenehm. Ich habe mir dann auch so überlegt, selbst wenn ich wunderprächtig, ja, stolz erhoben dort stehen würde, die Ärztin würde sicherlich nicht ihren Mundschutz runterlassen und sagen, Herr Cabara, nehmen Sie doch bitte meine Handynummer und rufen Sie mich dann nochmal privat an und lassen Sie uns doch mal einen Kaffee trinken gehen. Und selbst wenn sie das machen würde, was ja nicht passieren wird, ich hätte die Nummer sowieso nicht genommen und ich hätte sowieso nicht angerufen. Es gibt kein Szenario außer unangenehm. Denn selbst wenn, also es gibt, man stellt sich, weiß nicht, was man sich vorstellt. Es gibt ja auch kein pornöses Szenario, was da irgendwie entsteht in diesem Dreiergeflecht mit dem attraktiven Arzt. Und man will das ja auch gar nicht. Das heißt, egal wie die Karten gelegt sind, es ist unangenehm und es ist ein bisschen schräg und es ist ein bisschen, naja, und dann kann man auch drauf pfeifen, dann Hose runter, sich das hinter sich bringen und sich denken, die beiden siehst du nie wieder. Und er hat sich das dann angeguckt und hat gesagt, naja, OP, Schmop, ich bin mir nicht sicher, ich würde sie nochmal rüber zu einem Kollegen schicken, der macht einen Ultraschall, wir gucken uns das nochmal ganz genau an. Ich mir gedacht, okay, jetzt bist du schon mal hier, hast sowieso den ganzen Tag in der Klinik eingeplant, dann kannst du auch nochmal rübergehen zu dem Kollegen. Und dann bin ich rübergegangen und der Kollege, das war so ein richtig alter, knurriger Sack. Und ich hatte meinen Rucksack mit und da hing halt auch mein Fahrradhelm und mein ganzes Gelumsche, was ich da mit hatte. Und der macht die Tür auf, der sieht mich und das Erste, was er sagt, ist, ja, legen Sie mal Ihr ganzes Gerassel dort in die Ecke. In einem Ton, wo ich mir schon dachte, Bro, okay, wir können ja hier nett miteinander umgehen, irgendwie war er schnippig. Dachte ich mir, gut, hat er vielleicht einen falschen Tag, ich gebe ihm meine Akte. Er guckt auf die Akte und er liest Salim Cabara. Und das Erste, was er sagt, ist, Sie hören sich ausländisch an, wo kommen Sie her? Und ich war nur so, was? Ich finde es nicht schlimm, wenn man nach meiner Herkunft fragt. Mein Name ist Salim Cabara, das ist einfach, gehört zu meinem Leben dazu. Und wenn man in so einem Kennenlernen ist und irgendwann mal kommt die Frage auf, dann erzähle ich das von ganz alleine. Mein Vater ist Libanese, das ist ein arabischer Name, bla 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 bla. Ich finde auch, wenn es das Erste ist, was man mich fragt und man fragt das irgendwie höflich formuliert oder man merkt der Person einfach an, okay, die ist einfach nur arschneugierig und das ist die erste Frage, die geklärt werden muss, dann finde ich das ungeschickt. aber dann bin ich der Letzte, der dem irgendeine böse Absicht unterstellt oder da sauer wird oder da pingelig wird. Aber die Wortwahl, sie hören sich ausländisch an, wo kommen sie her? In diesem Kontext erst der Arzt und eigentlich sollte es um meine Untersuchung gehen und die Untersuchung wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal erwähnt oder irgendwie ins Gespräch mit reingenommen. Es ist halt wirklich das Erste, was er zu mir sagt. Dann bin ich einfach ein bisschen angefressen. Dann finde ich das nicht cool und dann denke ich mir, Bro, mach einfach deine Untersuchung, geh am Montag spazieren in Dresden, es ist mir scheißegal, aber was soll das? Und selbst wenn er das nur nutzt, um den Smalltalk aufzubauen, dann ist er halt einfach dämlich. Und dann hat er nicht verstanden, wie man einen guten, gemütlichen Smalltalk aufbaut. Also habe ich ihm gesagt, ich bin Libanese oder mein Vater ist Libanese, habe ich gesagt. Und da hat er gesagt, also kann ich davon ausgehen, dass Sie hier geboren sind? Und ich dachte mir, ja, Bro, hier ist mein Aria-Ausweis, hier kannst du ablesen, in welcher Generation Aria ich bin. Ich meine, worum geht's hier gerade? Geht's hier um meine Leistenbrüche oder geht's um meine Ahnenschaft? Und was spielt das hier für eine Rolle? Und dann habe ich ihm auch so ganz vorsichtig dazu hingeleitet, indem ich ihm gesagt habe, ich bin hier in Dresden geboren, meine Mutter ist Dresdnerin und ich bin wegen den Leistenbrüchen hier, um so ein bisschen in die Behandlungsschiene zu kommen. Und da meinte er, ja, Sie sind der Leistenbruch, ah ja, legen Sie sich mal hin. Dann hat er seine Untersuchung gemacht, dann hat er in meinen Unterlagen gesehen, dass ich in Köln wohne und meinte so, und Sie versuchen gerade in Köln zu leben? Und da habe ich ihm einfach gesagt, ja, ich wohne in Köln, ich studiere in Köln. Dann wollte er wissen, was ich studiere, Online-Redakteur. Dann hat er davon erzählt, wie viel Glück ich habe, dass ich ja gerade so gut angebunden bin in der heutigen Zeit. Und gerade mit Corona kann ich ja von überall arbeiten, bla 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 bla. Ich habe dann irgendwann kurz und knapp geantwortet, der war mir nicht so ganz koscher. Dann hat er sich da hingesetzt, seinen Bericht geschrieben und ich habe dann halt gesehen, was er so eintippt. Und habe ihn dann gefragt, naja, die Bruchstelle, ist das jetzt ein großer Bruch, ist das ein kleiner Bruch, wie kann ich das jetzt einschätzen? Und da sagt er, na scheiße ist es, Sie sind noch jung, Sie dürften gar keinen Leistenbruch haben, bla bla bla. Und ich dachte, das war jetzt nicht meine Frage. Meine Frage war einfach nur, großer Bruch, kleiner Bruch, gut, schlecht. Also im Sinne von, ist das jetzt groß oder klein oder wie sieht's da aus? Mit scheiße ist es, kann ich nicht so viel anfangen. Und ich weiß, dass es scheiße ist, dass es jetzt nicht geil ist und dass es operiert werden muss. Das ist mir schon klar. Und ich erwarte einfach von dem Arzt, dass er mir dann einfach in Ruhe erklärt, wie das zu handhaben ist und wie das einzuschätzen ist. Und dann fing er aber an zu erzählen, dass das daran liegt in unserer heutigen Zeit, dass wir jungen Menschen uns ja nicht mehr bewegen. Und dass die ganzen Gewichtsheber und die ganzen Sportler, die haben ja keine Leistenbrüche. Da dachte ich dann wiederum, naja, das Internet ist voller Foren, wo Leute fragen, wie sie denn nach einer Leistenbruch-OP wieder ins Training kommen. Also ob das Gewichtsheber sind oder Bodybuilder oder irgendwelche Fitness-Fanatiker. Da gibt es genug Leute, die schön im Saft und im Training stehen, die aber trotzdem einen Leistenbruch haben. Und seine Aussage war einfach falsch, das weiß ich auch als Laie, da muss ich nicht 6 Jahre lang Medizin studieren. Aber ich habe auch gemerkt, er hat mir so ein bisschen den Ball zugespielt. Ich glaube, er hat auch erwartet, dass ich da widerspreche oder irgendwie in die Diskussion reingehe. Aber ich wusste auch, das ist keine Diskussion, die du jetzt führen möchtest. Das ist auch Energie, die du da reinsteckst, die du nie wiederkriegst. Und du wirst ihn mit Argumenten nicht überzeugen können. Der ist Arzt, der verkörpert auch oder der strahlt auch aus, dass er dir am Ende nur klar machen möchte, dass er der Arzt ist, der Gott in Weiß, der dir jetzt mal sagt, wie es Leben läuft und dass ich anscheinend, ich dicke Wurst, mich zu wenig bewege. Und auf den Schmuh hatte ich halt einfach keinen Bock. Ich habe mir eine Akte genommen, ich habe mich bedankt, habe ihm einen schönen Tag gewünscht und war froh, wie ich da raus war und habe mir nicht die Zeit genommen, da irgendwie zu widersprechen oder sonst irgendwie ein Gespräch mit ihm anzufangen, sondern dachte mir, komm, ciao Bruder, ich muss los. Und bin dann auch los und der andere Arzt meinte dann, ich würde sie jetzt nicht direkt aufschnippeln, sondern ich würde jetzt erstmal gucken, ob sie was mit der Hüfte haben. Wieso auch immer. Ich habe es nicht hinterfragt, sondern habe irgendwie geguckt, dass ich zu einem Orthopäden komme. Hatte dann noch dort einen Termin, da angerufen. Und dann war das so ein einziges Praxis- und Klinik abtelefonieren und mit Ärzten reden und sich Ärzten vorstellen. Und dann hat man 5 Ärzte, 5 verschiedene Meinungen und ein riesiges Hin und Her, nur damit die Kliniken dann nach Tagen sagen, wir würden jetzt erstmal Kapazitäten sparen wollen, weil die zweite Welle wird kommen und dann brauchen wir eigentlich Kapazitäten und die OP ist dann doch nicht so wichtig. Wenn sie irgendwie Not am Mann haben, dann müssen sie Notruf anrufen, weil die Gefahr besteht halt immer, dass so ein Leistenbruch eskaliert und dann klemmt sich da Sachen ein und dann muss man notoperiert werden. Und solange keine Not am Mann ist, wollen die halt ihre Kapazitäten logischerweise irgendwo im Blick behalten, Corona-bedingt. Also habe ich am Ende Tage, Wochen verschwendet, mehr oder weniger, weil ich hätte in der ganzen Zeit nach Köln zurückreisen können und wäre dann in meinem eigenen Bett, in meinen eigenen vier Wänden und hätte mir diesen ganzen Stress sparen können. Aber das wusste ich vorher nicht. So ist es gelaufen. So ist es nun mal. Zwischendurch hatte ich noch mega Rückenschmerzen. Das ist völlig eskaliert. Ich habe hier keinen großen Arbeitsplatz. Also ich habe jetzt keinen Bürostuhl, wo ich mich hinsetzen kann. Ich sitze halt immer in der Küche von meiner Mutter. Da ist so ein harter Holzstuhl. Und ich habe im Homeoffice oft Rückenschmerzen, muss ich sagen, weil ich halt immer nicht gut sitze. Aber es hat sich alles irgendwo in einem Rahmen bewegt, bis zu einem verhängnisvollen Abend, einer verhängnisvollen Nacht, als ich mich in mein Gästebett gelegt habe und nicht gemerkt habe, dass während des Tages das Lattenrost durchgebrochen ist, in der Höhe der Brustwirbelsäule. Das heißt, ich hing dann mitten in der Nacht irgendwie in einer sehr, sehr ungünstigen Kuhle. Und die hat dann dafür gesorgt, dass ich muss mich irgendwie heftig verklemmt haben. Weil ich bin 4 Uhr in der Früh, bin ich aufgeschreckt, Adrenalin geladen, mein Herz hat gerast, ich habe kaum Luft bekommen. Es hat geschmerzt ohne Ende, ich hatte den Schmerz von 1000 Sonnen auf einmal, wie so ein Hammerschlag in meinem Rücken, in meinem Brustwirbelbereich. Und dachte mir, what the fuck, was geht denn ab? Und stand dann halt wirklich um 4 im Zimmer, habe auf mein Handy geguckt und dachte, jetzt ist es soweit, jetzt klappst du ab und dann ist Schicht im Schacht. Jetzt gehst du in die Kiste. Hab mir dann eine Wärmeflasche geholt, hab die auf meinen Rücken gelegt, hab da irgendwie ein bisschen geguckt, dass ich das in den Griff kriege, bin dann auch nochmal eingeschlafen für ein paar Stunden und hab dann um 8 angefangen zu arbeiten und hab mir wirklich eine Wärmeflasche nach der nächsten auf den Rücken gelegt und hab dann sehr, sehr merkwürdig im Liegen meine Arbeit getätigt, was so möglich war, um da irgendwie klarzukommen. Und es ging auch mit der Wärme über den Tag ganz gut, aber am Abend hatte ich dann schon wieder Luftnot, enge Gefühl im Brustbereich. Ganz, ganz üble, üble Scheiße. Also ich glaube, ich hatte die Blockade des Jahrhunderts. Ich konnte mich auch nicht wirklich entblockieren. Also mein Vater ist Physiotherapeut, da lernt man so die ein oder andere Technik. Aber es hat irgendwie alles nichts gebracht. Ich habe mich gedreht und gewendet und ich hatte immer noch den Schmerz von 1000 Sonnen in meinem Brustwirbelbereich. Und irgendwann hat auch der ganze Rücken wehgetan. Und dann dieses enge Gefühl in der Brust, dieses nicht atmen können. Wer das schon mal hatte, wer mal wirklich richtig heftig Rückenschmerzen hatte, die halt wirklich in alle Richtungen ausstrahlen, der weiß, man hat das Gefühl, my time has come. Das ist ein Moment, wo man innerlich sich von allem verabschiedet und sich denkt, okay, ich lege mich jetzt hier nur noch in Ruhe hin und mache die Knöpfe zu und gut ist. Und in diesem Moment dachte ich mir, du brauchst Hilfe, du gehst jetzt mit deiner Mutter. Meine Mutter hat schon gepennt. Meine Mutter ist in einem Alter, wo um 9 dann schon die Lichter ausgehen, wo man sich recht früh in die Koje bettet. Und ich habe dann an ihre Zimmertür geklopft und habe gesagt, Mutter, Mutter, bist du noch wach? Und sie hat gesagt, ja, ich bin noch wach, du kannst reinkommen. Und dann bin ich reingekommen und ich stand vor ihr und habe gesagt, Mutter, ich krieg keine Luft. Es tut so weh, ich brauche Hilfe. Oh Gott. My time has come. Ich muss mich verabschieden von meinen Liebsten. Und sie hat gesagt, du hast dir höchstwahrscheinlich ganz böse den Rücken eingeklemmt. Leg dich mal über den Gymnastikball. Und ich habe ihr gesagt, Mutter, was ich brauche, ist kein Gymnastikball. Ich brauche Hilfe, eine Schmerzspritze, Morphium, irgendwas. Es geht nicht mehr. Wir haben einen Punkt erreicht des Schmerzlevels. Höher geht es nicht. Ich gehe zu Ende, ich gehe zugrunde an meinem Rücken mit 25. Es ist ganz, ganz schlimm. Und sie hat gesagt, hör jetzt mal auf, leg dich hin über den Petsi-Ball, einmal quer rüber wie das Faultier und entspann dich mal. Und dann dachte ich mir in meiner Verzweiflung, du machst das jetzt einfach. Du nimmst dir jetzt diesen Gymnastikball und du legst dich da einfach drüber. Hab mir den Gymnastikball gegriffen und hab mich drüber gelegt. Meine Mutter ist nämlich nicht dumm. Die ist nämlich recht pfiffig. Und mit 20 Jahren Ehe mit meinem Vater hat sie auch den ein oder anderen Skillpoint auf Physiotherapie setzen müssen oder gesetzt. Sie hat einiges an Erfahrung gesammelt über meinen Vater und wusste dann schon, okay, es wäre ganz gut, wenn der Junge sich mal über diesen Ball legt. Und das habe ich gemacht. Ich hing dann bauchüber diesen Ball und habe meinen Rücken gedehnt. Und mein Rücken hat sich auch angefühlt, es hat nicht Richtung Kopf gezogen oder Richtung Hüfte, sondern es hat Richtung Schulterblatt gezogen. Mein Rücken hat sich angefühlt, wie ein Sonntagsbrötchen, was man so mit beiden Daumen so aufbricht, um es zu belegen. So hat sich mein Rücken gefühlt, wie ein Sonntagsbrötchen, was man auftut. Und der Schmerz hat am Anfang nochmal richtig Vollgas gegeben. Ich hatte das Gefühl, als ich auf diesem Petsy-Ball lag, die erste Minute, dass das Alien von der falschen Seite rausbricht. Also nicht über den Brustkorb, sondern über hinten. Es ist so schlimm war es am Ende und ich hing dann da und dachte mir, Gott, Schmerz, lass nach. Und dann kam auch der Moment, wo der Schmerz weniger wurde. Also ich war dann an so einem Point, wo der Schmerz richtig stark war und dann kippte der so um. Es hat immer noch wehgetan, aber ich fühlte so einen Release. Und in diesem Release habe ich mich so ein bisschen in den Petsy-Ball verliebt. Der Petsy-Ball war praktisch mein Wilson auf meiner Insel des Schmerzes. Und ich habe diesen Petsy-Ball lieben gelernt und sitze seitdem auf diesem Petsy-Ball, wenn ich arbeite. Ich liege auf diesem Petsy-Ball, bevor ich ins Bett gehe. Und meine Rückenschmerzen sind auch so gut wie wieder weg. Ich habe das gut in den Griff gekriegt, weil meine Mutter dann noch, während ich auf dem Petsy-Ball lag, ich lag eine Stunde dort, hat sie gemeint, hey, was hältst du von Yoga? Mach mal Yoga. Und ich habe mir nur gedacht, miss me with that Yoga-Hippie-Scheiß. Komm ich, ist nicht mein Cup of Tea, dieses Yoga. Aber sie hat gemeint, hey, du hast ständig Rückenschmerzen. Seit dem Homeoffice, mach mal Yoga. Bring mal ein bisschen Ruhe rein. Und dann hat sie mir Videos geschickt und ich habe lange überlegt und dachte mir, komm, was soll's, du machst das jetzt einfach. Hab mir eine Yogamatte von ihr geschnappt, hab mich mal hier hingesetzt und hab einfach mal angefangen, so Yoga für Anfänger zu machen. Mit tief in den Schmerz einatmen, tief in die Dehnung einatmen, den Körper spüren, die innere Mitte finden. Und ich muss sagen, ich bin überhaupt gar kein Typ dafür, für diesen ganzen Hippie-Esoterik-Mist, aber es hat echt gut getan. Und ich habe mich darauf eingelassen und ich habe in die Dehnung reingeatmet und ich habe in den Schmerz reingeatmet und ich habe tatsächlich meine innere Mitte gefunden und ich habe danach meinen Körper so gespürt und ich habe so gespürt, wie Anspannung von Jahren von mir abgelassen haben und wie ich einfach völlig entspannt in mir ruhend ins Bett gegangen bin und das war ein geiles Gefühl. Und das kann ich jedem empfehlen, auch die Leute, die sagen so, boah, Yoga klingt mir ein bisschen zu sehr nach Esoterik-Hippie-Scheiß und finde deine Mitte und atme in dich rein, aber lasst euch mal drauf ein. Klar, in dem Video redet die von, schenk dir ein Lächeln, atme tief in deine Dehnung, spüre deinen Körper und finde deine Mitte. Aber wenn du dich drauf einlässt, dann tust du tatsächlich deine Mitte finden und du findest dich und du bist völlig entspannt und in dich ruhend. Und Yoga hat mir echt viel gegeben. Und wir reden hier nicht von einer Stunde am Tag, sondern das sind so Übungen, 10 Minuten, 15 Minuten, höchstens 20 Minuten, die jeder freiräumen kann, vor dem Schlafengehen. Einfach mal Yoga machen. Einfach mal die Konsole kurz ruhen lassen oder das Buch weglegen oder das Netflix, den Stream weglegen und einfach mal ganz kurz Yoga machen. Meine große Empfehlung. Das war so meine Erkenntnis. Ist nicht alles nur Hippie-Scheiß, wo vielleicht Hippie-Scheiß augenscheinlich draufsteht. Es ist echt ein nices Ding gewesen. Ja, das waren so meine letzten schwierigen Wochen in Dresden. Und ich bin jetzt auch gerade an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich bleibe lieber in Dresden. Ich fahre jetzt nicht unbedingt nach Köln, wo es gerade völlig eskaliert, Corona-bedingt. Auch wenn ich sehr, sehr gerne Cyberpunk spielen würde wollen. Aber ich habe schon mit meinem großen Bruder geredet, der hat sich eine PS5 vorbestellt, der kriegt die jetzt im November, dass er vielleicht auf seiner PS5 Cyberpunk spielt und ich seine PS4 Pro ausleihe. Natürlich wird Cyberpunk auf der PS4 Pro nicht so performen wie auf meinem Gaming-Rechner in Köln. Aber wir haben halt eine Pandemie, wir haben eine weltweite Krise und da müssen alle Opfer bringen. Und mein Opfer ist ja dann am Ende, Cyberpunk vielleicht nicht so mit der Performance zu spielen, wie es spielen könnte, wenn ich zu Hause wäre. Das ist so ein bisschen der Punkt. Mein Bruder möchte natürlich die PS5 zu Release für teuer Geld weiterverkaufen. Also bei ihm gehen halt schon die Dollarzeichen im Auge auf und er leuchtet vor Gier. Aber ich habe ihm gesagt, hey, das ist eine Krise, das ist eine Pandemie, das ist für uns alle nicht einfach und wir müssen in diesen schweren Zeiten müssen wir Opfer bringen. Und mein Opfer ist es einfach hier zu bleiben und dein Opfer ist es, Cyberpunk auf der PS5 zu spielen, während ich auf der PS4 Pro auf deinem Monitor, den du mir mitgeben wirst, spielen werde. Ich könnte natürlich auch warten, bis er durch ist, aber er ist auch berufstätig und dann dauert das 4 Wochen. Und wenn dann alle, das ganze Internet und alle Medien nur noch über Cyberpunk berichten und reden, dann will ich natürlich im Thema sein und dann will ich es natürlich spielen und dann will ich nicht wochenlang warten und dann irgendwann im Januar, wenn ich dann wieder zu Hause bin, anfangen, Cyberpunk zu spielen. Das wäre doof, da hätte ich nicht so Bock drauf, besonders weil ich dann im Januar wieder Prüfung habe, studienbedingt. Also es wäre jetzt schon eine optimale Zeit im November, während die Uni so langsam wieder anfängt, das Cyberpunk durchzuballern, wenigstens eine Runde, also einen Durchlauf, weil ich denke, ich werde bei den ganzen verschiedenen Wegen, die man gehen kann, das Spiel mehr als einmal spielen. Und dann wäre es schon sehr, sehr groß, wenn ich dieses Jahr wenigstens eine Runde durchkriege und dann im nächsten Jahr die zweite ansetze auf meinem PC. Das sind alles so Überlegungen. Es ist alles nicht so einfach, aber es ist, wie es ist. Und ich freue mich auf Cyberpunk, habe aber ein bisschen Schiss, dass ich es vielleicht nicht zu Release spielen kann. Aber das wird sich dann jetzt in den nächsten Tagen und Wochen entscheiden. Bis dahin habe ich meine Switch und habe auf der Switch auch einiges gespielt. Und ich denke, wir werden dann auch direkt mal zu Borderlands rüberspringen. Und dann werde ich euch erzählen, wie cool oder nicht cool die Borderlands Collection von der Switch ist. Ich hatte eigentlich vor, auch über Mario zu reden, aber die Zeit wird dann auch ein bisschen knapp. Und habe mir dann gedacht, okay, die Mario Collection, die besprichst du dann einfach in der nächsten Folge. Und dann würde ich an dieser Stelle den Shawarma-Teil beenden und gekonnt in den Spieleteil rübersliden. Los geht's, bleibt dran, wir hören uns auf der anderen Seite.
Für die Switch. Das ist ein improvisierter Übergang für den Spieleteil von Shawarma und Spiele.
Es war im Jahr 2009, als Gearbox mit dem ersten Teil von Borderlands um die Ecke kam und Shoot and Loot uns Spielern präsentiert und gebracht hat. Und das hat bei vielen einen starken Nerv gefunden. Bei mir 2009 noch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich 2009 gemacht habe. Ich glaube, ich habe Devil May Cry gespielt oder Ratchet & Clank. Irgendwas werde ich gespielt haben, es war aber nicht Borderlands. Und mit dem zweiten Teil kam ja dann immer mehr der Hype auf und für jemanden, der sich viel mit Videospielen beschäftigt, da kommt man nicht an Borderlands drumherum. Jeder erzählt einem irgendwo, in irgendeinem Podcast, in irgendeinem Video, irgendwo hörst du ständig, oh Borderlands, Borderlands hier, Borderlands da, Borderlands ist ja so geil und gerade der zweite Teil, ich reibe mir meinen Nippel, während ich das erzähle, weil ich erinnere mich gerade an das ganze Loot, was ich gesammelt habe in diesem Spiel. Borderlands ist das Beste, was es gibt. Das ist ja das, was man ständig und überall hört und ich war immer interessiert an Borderlands, weil ich mag einen guten Shooter und Shoot and Loot klang für mich optimal. Ich liebe Diablo und alle haben immer gesagt, Borderlands, das ist eigentlich Diablo im Ego-Shooter. Und das ist ganz, ganz toll, das musst du mal probiert haben. Und der Humor, Freunde, der Humor, der ist ja zum Totlachen, du musst Borderlands spielen. Und irgendwann dachte ich mir, weil ich hatte ja so viel zu spielen, irgendwann hatte ich dann mal so einen Leerlauf vor ein paar Jahren, wo ich mir dann dachte, komm, du holst dir jetzt diese Handsome Collection für die PS4, die ist jetzt hier auf der Spielepyramide für 15, 20 Euro habe ich bezahlt. Die nimmst du dir jetzt mit und du steigst jetzt in dieses Borderlands ein, wo du immer hörst, was das für ein geniales Spiel ist. Und ich habe mir das geholt und ich habe das eingeworfen in meine PlayStation und da war ja der zweite Teil und das Pre-Sequel mit am Start und ich bin mir heute nicht mehr sicher, ob ich den zweiten Teil angemacht habe als erstes oder das Pre-Sequel. Es kann gut sein, dass ich das Pre-Sequel angemacht habe. Ich erinnere mich, wie gesagt, nicht mehr so dran und ich habe angefangen zu spielen und ich habe diesen ganz Circa genommen. Es muss der zweite Teil gewesen sein. Ich habe den ganzen Circle genommen, der dann irgendwie mit zwei Waffen schießen kann für eine gewisse Zeit und bin da rumgerannt und habe rumgeballert und habe das Ding nach 3 Stunden aus meiner PlayStation geholt und mir gedacht, not my cup of tea. Wieso? Was ist passiert? Ich habe es in die PlayStation geworfen, habe angefangen, ich hatte hohe Erwartungen, weil alle mir erzählt haben, wie geil das ist und musste dann ganz schnell feststellen, okay, irgendwie komme ich da nicht so ganz ran. Der Claptrap geht mir auf den Sack. Der kleine Roboter, der kleine süße Roboter ist größenwahnsinnig. Haha, ein Witz, der für mich einfach nicht gezündet hat und die ziehen das halt konstant die ganze Zeit durch. Und ich fand das ganze Spiel, ich habe auch lange darüber nachgedacht, wie ich diesen Humor zusammenfassen soll oder was mich an diesem Humor stört oder wieso der für mich nicht funktioniert. Und ich glaube, die indigenen Urvölker hatten da, glaube ich, einen passenden Begriff, finde ich noch am passendsten, edgy. Für mich war Borderlands so ein bisschen edgy-lands. Das war für mich so ein bisschen zu gewollt. Lag vielleicht an der deutschen Synchro. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie gut die Gags funktionieren im Englischen. Ich merke das immer wieder auf Arbeit, wo ich viel mit Synchronisationen zu tun habe und wo es halt oft darum geht, Wortwitze oder halt auch einfach Redewendungen ins Deutsche zu übernehmen. Das ist nicht ganz einfach. Das ist eine hohe Kunst, wo man oft an eine Grenze stößt, wo es halt wirklich schwierig wird, das Ganze zu übersetzen. Das heißt, ich will jetzt auch nicht auf die deutsche Synchro schimpfen. Die Stimmen sind alle ganz wunderbar bei Borderlands gewesen. Auch damals hat mich das nicht irgendwie gestört, aber es hat für mich nicht funktioniert. Der Humor hat für mich nicht funktioniert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht ein oder andere Gag in der Synchronisation, in der Übersetzung flöten geht. Das ist halt so ein bisschen ein Punkt. Aber als ich es damals gespielt habe, dachte ich mir, nee, es bockt gerade nicht, weil ich schieße immer wieder dieselben Gegner um. Und die Dialoge finde ich eher cringe. Also ganz oft dachte ich mir so, oh nee, das ist unangenehm. Das finde ich jetzt, empfinde ich nicht als witzig, sondern es ist mir einfach unangenehm. Gleichzeitig hatte ich aber auch irgendwie den Klischee-Nerd in meinem Kopf, der darüber herzlich gelacht hat. Ich musste dann immer so an jede Marvel-Kinovorstellung denken, die ich jemals besucht habe. Immer wieder bin ich in Marvel-Filme gegangen zum Release, zur Premiere. Und da hast du immer Leute sitzen, die sich herzlich zerkrümeln über diesen Marvel-Humor, über dieses, oh, gibt's den Anzug auch in cool? Und dann hast du immer einen, der so, weil der Anzug, verstehst du? Und ich denke mir so, nee, ich find's halt null lustig, ich find's einfach nur sehr, sehr cringy. Und das ist ein Humor, mit dem kann ich nichts anfangen. Ich muss dazu sagen, ich bin, was Humor angeht, bin ich jetzt nicht kompliziert und schwer zu erreichen. Wenn bei Rick and Morty der Schlampendrache aus seiner Masturbationshöhle kommt mit seinem Dildo-Stab, da kann ich herzlich drüber lachen, da kann ich auch lange drüber lachen. Das finde ich dann sehr, sehr lustig. Ich bin jetzt humortechnisch, bin ich kein komplizierter Mensch. Aber das ist eine Art von Humor. Und ich finde, wenn der Humor von Borderlands nicht zündet, dann geht halt viel verloren. Wenn man dann immer auf dieselben Leute schießt und es erschließt sich nicht so ganz die Sogkraft von dem Ganzen, dann, deswegen habe ich die Collection dann auch schnell wieder verkauft und habe die nur so 3 Stunden gespielt. Wieso habe ich mir das Ding dann nochmal für die Switch geholt? Und da muss ich einfach sagen, weil ich persönlich so ein bisschen auf den Switch-Effekt gehofft habe. Ich habe den öfter mal beschrieben. Ich hatte den Switch-Effekt zum Beispiel bei Skyrim. Ich habe Skyrim auf der PS3 gespielt, auf der PS4. Ich habe Skyrim dann nochmal als Promo-Disc bekommen für die Xbox One und ich habe es nie durchgespielt. Ich habe es immer mal ein paar Stunden gespielt, fand es ganz nett, musste aber dann immer feststellen, okay, ich finde Fallout einfach geiler. Fallout macht mir so viel mehr Spaß, weil da funktioniert für mich Humor sehr gut und ich fand Fallout immer stärker als Elder Scrolls und kam an Skyrim nie so richtig ran. Hab's mir aber dann für die Switch geholt, weil ich mir gut vorgestellt habe, diese riesige Spielwelt in meiner Hand zu haben und im Bett zu liegen und dann halt Skyrim zu erkunden und zu erforschen. Und genau das ist passiert. In meinen ganzen Zugreisen, die ich habe von meiner Familie hin und zurück, sind halt immer 7 Stunden Zugfahrt für mich. Ich war oft unterwegs, ich war oft irgendwie auf Reisen auch, London oder hin und her. Also ich war viel unterwegs und da war es halt einfach immer cool. Meine Switch war immer am Start und dann einfach mal so ein Skyrim zu zocken, hat für mich dann in dem Kontext sehr gut funktioniert. Und da kam halt dieser Switch-Effekt, diese riesige Spielwelt in deiner Hand. Das Spiel, was du eigentlich immer am Fernseher nur zocken konntest, konntest du jetzt in deiner Hand halten. Und da habe ich dann über 100 Stunden in Skyrim gesteckt, habe dann auch mal einen Abspann gesehen, habe das Ende gesehen, habe die DLCs gespielt. Und dann war das für mich so Switch-technisch gut zu meistern. Und darauf habe ich gesetzt bei Borderlands, weil ich mir dachte, okay, das hat für die, auf der PS4 hat das für mich absolut null gezündet, aber ich habe schon Interesse daran, mal einen Ego-Shooter auf der Switch zu spielen. Da gibt es noch einen Wolfenstein, da gibt es einen Doom, das sind so klassische Vertreter, die sind auch auf der Switch zu Hause. Da war ich aber so, okay, die hast du halt auf dem PC gespielt und die musst du jetzt nicht unbedingt nochmal auf der Switch spielen. Weil wenn du die Maussteuerung im Blut hast, dann ist das vielleicht eher das Downgrade, dafür willst du kein Geld ausgeben. Borderlands in der Collection, du kriegst 3 Spiele, du kriegst den ersten Teil, du kriegst den zweiten Teil und du kriegst das Pre-Sequel in einer Komplettfassung auf die Switch. Und das wäre vielleicht, da habe ich auf den Switch-Effekt gehofft, zu sagen, okay, vielleicht funktioniert das für mich im Bett spielend, vielleicht funktioniert das für mich dann einfach, weil ich mal einen Ego-Shooter einfach nur von der Mechanik ausprobiere auf der Switch, wie funktioniert das mit diesem kleinen Stinkeknubbel. Mit einem kleinen Stinkeknubbel, mit dem du eigentlich gar nicht zielen kannst oder dir nicht vorstellen kannst zu zielen, da setzt du mal an und da hast du Bock drauf. Und deswegen habe ich mir die Borderlands Collection für die Switch geholt und habe gesagt, okay, du rollst das ganze Thema jetzt von null auf an. Du spielst den ersten Teil und vielleicht erschließt sich dann auch über den ersten Teil, dass du, wieso dass Leute abfeiern. Weil ich bin dann immer interessiert, auch weniger, okay, wenn ich es nicht abfeiere, will ich halt wenigstens verstehen, wieso finden das Leute geil und hatte einfach Bock, hab's mir geholt. Und es kostet halt auch nicht viel Geld für ein Videospiel. Geht das Spiel schon mit 40 Euro generell an den Start, also 39,99 ist die UVP. Und dann habe ich es mir in einem Sale gegönnt und dann zahlt man halt für 3 Spiele jeweils einen Zehner. Und da muss ich einfach sagen, da macht man ja grundsätzlich erstmal nichts falsch. Gerade bei so einer Spielerei wie Borderlands. Und dann habe ich mir den ersten Teil angeguckt und musste leider feststellen, rein von der Technik, dass das Spiel nicht komplett auf der Cartridge ist. Das heißt, wenn man sich das Spiel im Laden holt und man steckt das Spiel rein, muss man sich den zweiten Teil und das Pre-Sequel runterladen. Das ist nicht enthalten auf dem Spielechip. Was ich ein bisschen schwierig finde, weil es steht, kleingedruckt steht das schon drauf, aber du musst halt wirklich suchen auf der Verpackung. Das springt dir jetzt nicht ins Gesicht, dass das Spiel nicht komplett enthalten ist, sondern dass du Internet benötigst. Und das finde ich dann recht schwierig. Besonders wenn man sich einen Witcher anguckt, den ich auch für die Switch dann nochmal geholt habe. Da ist halt das komplette Witcher-Spiel samt allen DLCs, das passt alles auf dieses Cartridge. Da haben die halt die knapp 30 GB, die das Ding an Speicher hat, haben die ausgelastet. Und dann ist es da drauf und dann musst du nichts weiter großartig downloaden, außer irgendwelche Patches. Du kannst es aber rein theoretisch, kannst du es offline reinhauen, losspielen. Und das finde ich schwierig, besonders weil ich bin ein Typ, ich informiere mich halt ausführlich rund um Spiele, deswegen weiß ich das vor dem Kauf, aber ich habe auch im Einzelhandel gearbeitet und ich weiß einfach, dass viele Käufer nicht so informiert sind. Und es wird viele geben, die holen sich die Borderlands Collection, die fahren nach Hause, stecken die rein und können den zweiten und dritten Teil nicht spielen, weil der zweite und dritte Teil viel Speicher fressen. Und der, soweit ich weiß, wird er nicht ganz auf den regulären Switch-Speicher passen. Das heißt, man braucht unbedingt, ohne geht es halt wirklich nicht, man braucht unbedingt eine Micro-SSD in der Switch. Und diese Micro-SSD, die kommt halt nicht mit der Switch im Lieferumfang dazu, sondern die muss man sich selber kaufen. Kostet nicht so viel. Ich glaube, ich habe 20 Euro bezahlt für 100 irgendwas Gigabyte. Also das war jetzt wirklich nicht die Mega-Investition, ich muss jetzt nie irgendwie tief in die Tasche greifen, aber man muss sich zusätzlich zu dem Spiel unbedingt eine Micro-SSD holen. Und wenn man das nicht weiß vorher, dann geht man in den Laden, holt sich das und dann guckt man zu Hause erstmal in die Röhre, weil der zweite Teil und das Pre-Sequel passt halt nicht auf den hauseigenen Switch-Speicher. Und das finde ich dann einfach nicht cool gelöst, besonders wenn man sich den Witcher anguckt, weil die das da einfach gepackt haben, so ein riesiges Spiel drauf zu ballern. Und ich glaube, die Borderlands-Trilogie hätte bei einer guten Portierung und bei einer umsichtigen Portierung hätte die auch auf das Cartridge gepasst. Also ich möchte behaupten, du hättest die Trilogie easy peasy auf die Platte gekriegt, ohne zusätzliche Downloads. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass die da gar kein Interesse daran hatten. Einfach, weil du dann den Retail ausknippst. Du knippst den Retail in dem Moment aus, wo du sagst, von 3 Spielen ist 1 solo mit dabei, die anderen 2 musst du dir downloaden und der Download-Code gilt halt nur einmal. Das heißt, wenn ich jetzt mein Borderlands weiterverkaufen möchte nach dem Durchspielen, kann ich es eigentlich nur noch als Borderlands 1 weiterverkaufen, soweit ich weiß. Du knippst halt den ganzen Gebrauchtmarkt dadurch aus. So, du holst dir das, was ja auch jetzt nicht ein Beinbruch ist bei 30 Euro, die du da mal hinblätterst, wenn es im Sale ist oder du blätterst halt mal 40 Euro hin. Ist das jetzt kein Beinbruch, aber es ist einfach unschön gelöst. Und es ist auch unschön kommuniziert, muss ich sagen. Ich glaube, da gucken die einen oder anderen da einfach in die Röhre und das finde ich halt einfach nicht cool. Jetzt habe ich mein Mikrofon die ganze Zeit ein bisschen weit von meinem Mund gehalten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht leise. Oh Gott, ich sehe den Ausschlag von der Spur. Das wird richtig kacke. Ah, das wird kacke. Aber gut, ich muss es halt so lassen, wie es ist. Ja, und dann habe ich den ersten Teil angefangen zu spielen und musste feststellen, es ist schon ganz schön scheiße, Shooter zu spielen mit der Switch. Weil ich mit den Joy-Con-Spiele keinen Pro-Controller habe. Das Spiel auch mal mit dem Pro-Controller bei meinem Bruder getestet habe, da funktioniert das alles sehr, sehr viel besser. Aber wenn man das im Handheld-Modus nutzt mit den Joy-Cons, dann ist das schon ganz schönes Gefummel. Man kann keine präzisen Schüsse abgeben. Es ist ein Ego-Shooter, man hat verschiedene Schüsse, vielleicht sollte ich da mal von vorne anfangen. Borderlands versucht so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen Rollenspiel und Shooter. Das heißt, man wählt am Anfang eine Klasse, man hat verschiedene Klassen, die man auswählen kann. Jede Klasse hat so eine eigene Charakteristika. Du hast den Schützen, den, der eher aus dem Hinterhalt arbeitet. Du hast eine Magierin, eine Sirene, salopp gesagt eine Magierin. Die kann sich im ersten Teil, kann die sich für eine kurze Zeit unsichtbar machen. Es gibt so einen Krieger, der kann dann irgendwelche Gadgets aufstellen. Also man hat so verschiedene Klassen, ähnlich wie bei einem Diablo. Muss sich am Anfang entscheiden, welche Klasse man spielen möchte. Und dann rennt man halt dort durch und dann hat man verschiedene Haupt- und Nebenmissionen. Und man sammelt halt verschiedene Waffenarten. Man hat Schrotflinten, Scharfschützengewehre, Maschinengewehre, MPs, man hat Pistolen. Und jede Pistole hat dann noch Statuswerte. Also man hat einen Schadenswert, man hat einen Genauigkeitswert. Also ähnlich wie bei einem Diablo, jede Ausrüstung, die man findet, die kommt dann mit einem sehr, sehr langen, ausführlichen Bericht darüber, was sie so drauf hat. Und was noch mit dazu kommt, und das ist so ein bisschen die coole Komponente von Borderlands, man hat dann auch bei jeder Waffe oder bei vielen Waffen noch einen gewissen Elementschaden, den man macht. Also man hat dann das Scharfschützengewehr, das kann dann halt, manche Scharfschützengewehre kommen mit einem Feuerschaden. Dann hat man eine Schrotflinte im Inventar, die macht dann Blitzschaden. Und je nachdem, welche Elementschaden die verursachen, die Elementschaden haben dann auch einen gewissen Effekt auf den Gegner. Also Feuer hilft gegen Gegner, die keine Rüstung haben, also nur mit der nackten Haut rumrennen, also Monster oder halt irgendwelche Spinner, die keine Rüstung haben im Kampf. Blitzschäden sorgen dafür, dass die Schilde der Gegner schneller down gehen. Du hast dann so diese verschiedenen Elemente und das ist alles ganz cool gelöst und damit schreitest du voran und du sammelst auch Erfahrungspunkte mit jedem gekillten Gegner und mit diesen Erfahrungspunkten steigst du im Level auf und dann hast du einen Erfahrungspunkt, einen Fähigkeitenpunkt und den kannst du dann investieren. Im ersten Teil ist aber der Rollenspielanteil, muss ich sagen, sehr, sehr überschaubar und eigentlich schon fast zu vernachlässigen. Also ich habe am Anfang noch ein bisschen geguckt, welche Skills ich auflevel, aber ab einem gewissen Level, ich sag mal Level 15, war es dann eher ein wahlloses Gucken, was könnte man denn jetzt noch investieren, wo könnte man jetzt den Skillpoint noch setzen, weil eigentlich ist es scheißegal. Es geht eigentlich eher darum, wie gut kann man zielen, wie gut kann man schießen. Und wie gut sind die Waffen, die man in der Hand hat. Der Rollenspielanteil ist im ersten Teil wirklich sehr überschaubar, sehr zu vernachlässigen und so ein richtiges Diablo-Feeling, so Classic Diablo. Ich freue mich auf Level 60, weil dann kriege ich nochmal die Mega-Fähigkeit freigespielt. Das hat man bei Borderlands 1 auf jeden Fall nicht. Also der Rollenspielanteil ist da wirklich zu vernachlässigen. Was man aber auf jeden Fall hat, ist, wenn man Gegner anvisiert, Kopfschüsse verteilt oder halt die wundbaren, verwundbaren Punkte des Gegners anvisiert, bekommt man noch einen kritischen Hitpoint und auch den kritischen Schaden kann man dann im Skilltree dann nochmal aufpowern, dass man sagt, okay, ich bekomme jetzt hier nochmal plus 20% Crit, wenn ich kritischen Schaden verursache. Das Problem an der ganzen Geschichte bei Teil 1 ist, man kriegt halt mit dem Nuppel, mit dem Analogstick aus der Hölle von der Switch, kriegt man keine präzisen Schüsse zustande. Und das ist wirklich sehr unschön. Also Snipern in dem Teil war für mich ein einziger Krampf. Weil ich bin ein Typ, selbst auf einer PlayStation 4 kriege ich den einen oder anderen Headshot mit Übung hin, bekomme auch gut Headshots mit der Maus hin, aber mit einem Switch-Stick ist es einfach fast nicht zu bewerkstelligen. Und dann nimmt man halt dem Spiel irgendwie was an Freude weg. Wenn man dann anfängt, verschiedene Waffen nicht mehr zu nutzen oder weniger zu nutzen oder seltener zu nutzen, weil man weiß, okay, ich treffe da sowieso nichts mit und ich nehme jetzt lieber die Schrotflinte, die ich in jedem anderen Shooter verachte, nehme ich aber jetzt hier, weil ich da nicht mehr so genau zielen muss, dann ist es einfach ein bisschen doof. Und da ist halt der erste Teil so ein bisschen, der Humor zündete nicht für mich, das Schießen war so ein bisschen anstrengend, war alles nicht so ausgereift. Ansonsten muss man noch sagen, im ersten Teil, der 2009 erschien, es gibt halt ganz viele Fehler, die haben die jetzt auch bei der Portierung nicht behoben. Also man hat verschiedene Missionen, wo Gegner nicht spawnen, wie sie spawnen müssten, um die Mission zu beenden. Dann muss man neu laden. Man bleibt irgendwo glitschen, also man glitscht irgendwo in irgendwelche Steine und Felsen und muss dann von neu laden, weil da, also man hat hier und da hat man ein paar Stolpersteine, die dann weniger mit dem Spiel zu tun haben, sondern vielmehr mit der Technik, wo man einfach sagt, okay, das ist hier einfach ein Spiel von 2009, das ist halt nicht so gepolished. Heutzutage könnte sich ein Spiel das so nicht mehr erlauben. Die Welt hat sich gedreht. Und das ist halt ein Relikt aus einer anderen Zeit, dass ein Spawnpoint, dass man regelmäßig Probleme hat mit Spawns, dass man auf der Karte sieht man das Missionsziel, man kommt an dem Missionsziel und man findet halt einfach nicht das Ziel, weil der Missionsmarker ist falsch gesetzt. Das sind halt alle solche Stellschrauben, da haben sie nicht nochmal dran gedreht. Ich denke, das ist genauso wie 2009 geblieben, da haben sie nichts mehr dran gemacht. Und das merkt man halt einfach. Und das nimmt halt auch die Spielfreude an dem ersten Teil. Die Level sind so grau und grau. Da gibt es nicht wirklich was zu entdecken. Und die Level sind alle sehr matschig und einheitsbreich. Also grafisch macht das Ding gut, eine gute Figur auf der Switch. Aber es ist halt jetzt, es reißt einen nicht um. Man sieht halt ständig dieselben Felsen. Man sieht ständig irgendwie das Grau in Grau. Die Automechanik, die Autofahrmechanik ist halt ein absoluter Kack. Also das ist auch im zweiten Teil ganz schlimm. Autofahren in Borderlands macht einfach keinen Spaß, weil irgendjemand bei Gearbox der Meinung war, es ist eine gute Idee, man macht die Fahrsteuerung so, dass man nicht mit dem linken Stick guckt, wo man langfährt oder lenkt, sondern man lenkt halt in Zielrichtung. Das heißt, dort, wo man hinzielt mit dem rechten Stick, dort fährt das Auto hin. Und das ist, was die Achsen angeht und das Fahren, ist das ein einziger Krampf. Das ist ganz, ganz mies und so musste ich sagen, wenn der Switch-Effekt nicht da gewesen wäre und ich nicht die ersten Stunden mir die ganze Zeit dachte, okay, ich habe gerade Spaß daran herauszufinden, wie ich hier möglichst günstig schieße mit dieser erschwerten Steuerung, dann hätte ich es schon lange weggelegt. Also auf dem PC oder auf einer Playstation hätte ich mir Borderlands 1 nicht bis zum Ende angetan. Da war wirklich der Switch-Effekt und auch irgendwie der Anspruch, okay, ich möchte das Ding jetzt durchspielen für den Podcast, weil es ist halt einfach nicht so geil. Es gibt bei der Collection, die Collection kommt mit allen Add-ons. Du hast für jeden Teil, für jeden der drei Teile hast du alle Add-ons. Du hast die Game of the Year Edition, wenn man so will, mit am Start. Und da muss man einfach sagen, beim ersten Teil, es gibt einen DLC, den fand ich ganz cool. Das ist so ein Halloween-Zombie-DLC. Der ist auch, die Level sind ganz cool gemacht. Das sieht alles so ein bisschen besser aus als das Hauptspiel. Aber grundsätzlich ist das dann halt schon so das kleine Highlight der DLCs, weil die anderen drei kannst du abessen. Es gibt einen DLC, der so Arena-Wellen-Modi bringt, aber storytechnisch gar nichts bringt und auch was Waffen angeht, weit hinten an ist und irgendwie einfach Grütze ist. Auch das Wellensystem ist einfach nicht geil. Es werden Gegner, es gibt sowieso nicht so viele Gegnertypen in Teil 1. Es ist alles sehr repetitiv und die Wellen, da wird einfach nur noch recycelt. Und wenn man dann irgendwelche Wellen bekämpft von Bossgegnern, die man aus dem Hauptspiel kennt, dann ist es halt einfach so, dass man dann das beiseite legt und sagt, okay, das ist jetzt nicht mein Cup of Tea. Und auch der Folge-DLC, der dann kommt, der nächste DLC, der ist so ein bisschen auf Mad Max angelehnt. Das heißt, man hat riesige Wüstengebiete, wo man dann irgendwie mit seinem Auto rumdüst und andere Autos abschießt. Und den DLC auf diese Kack-Fahrmechanik aufzubauen, ist halt einfach kein guter Schachzug. Also wenn du eine Fahrmechanik hast, wie bei Borderlands, die einfach aus der Hölle kommt und übelst scheiße ist, dann solltest du nicht vielleicht ein gesamtes Add-on darauf aufbauen, dass du die ganze Zeit mit dem Auto rumfährst, weil das frustet am Ende. Habe ich durchgespielt, fand ich auch nicht geil. Und der letzte DLC, so dieser abschließende Add-on von Teil 1, da kamen dann die Framerate-Einbrüche. Also das Spiel ging ganz gut über die Bühne, aber im letzten DLC hatte man streckenweise eine einzige Dia-Show. Das hat geruckelt von vorne bis hinten. Die Switch hat gequalmt aus allen Nähten und du hattest halt wirklich einfach keinen Spaß mehr, weil wir reden hier nicht von Sekunden-Framerate-Einbrüchen, wo man sagt, ups, was ist denn hier los, jetzt zuckelt mal das Bild, sondern man redet halt hier von ein, zwei Minuten, wo man gar nicht mehr wirklich spielen kann, weil es nur noch ruckelt, weil die 30 FPS in den Keller sacken und du hast dann nur noch 5 FPS und es ist halt wirklich unspielbar. Wir erreichen dann einen Punkt, wo man sagt, der letzte DLC ist eigentlich in der Form nicht mehr zu genießen, weil die Framerate-Einbrüche zu krass sind. Und das war meine Erfahrung von Teil 1. Eine Story, die scheißegal ist, wenig Loot, der interessant ist, eine komische Mechanik, alles irgendwie so ein bisschen, 30 Stunden reingestellt in das Spiel, 30 Stunden in Ordnung, würde ich aber jetzt nicht empfehlen. Wer sich die Collection holt und bei Borderlands irgendwie Fuß fassen möchte, der kann ruhig den ersten Teil vielleicht mal anspielen. Aber der verpasst nichts, wenn er das Ende nicht sieht. Der kann das beiseite nehmen und kann direkt zu Teil 2. Weil bei Teil 2 muss ich sagen, jetzt muss ich mal wieder mich hinsetzen, mein Mikrofon, es ist alles so ein bisschen, mein Mikro. Es ist alles so, ich rutsche hier mal runter und dann ist mein Mikrofon sonst wo und dann wird es ein bisschen leiser. Ja, der zweite Teil ist in allen Belangen geiler. Das ist, was das Level-Design angeht, ist es wesentlich kreativer, wesentlich abwechslungsreicher. Man hat eine Eiswüste, man hat eine Wüste, man hat in den DLCs hat man dann auch mal einen Piraten-Oasen-Dschungel-Abschnitt. Also man hat da wirklich, in jedem Level gibt es was Neues zu sehen. Es gibt wesentlich mehr Gegnertypen. Man hat in jedem Level gefühlt andere Gegner. was da so ein bisschen mehr Schwung reinbringt, also was halt der erste Teil auch nicht gemacht hat. Und der zweite Teil setzt wirklich an jedem Fehler an vom ersten und macht den besser. Das muss man einfach so sagen. Mehr Gegner, mehr geiler Scheiß, mehr Loot, coolere Loot, öfter mal die Waffe wechseln. Das macht einfach sehr viel mehr Spaß. Und ein ganz großer Punkt, ich habe wieder eine Sirene gespielt, weil ich immer noch so ein bisschen das Rollenspiel-Feeling rauskitzeln wollte. Das heißt, ich nehme halt die Magierin, wenn man so will, um da so ein bisschen das rauszukitzeln. Und da muss man sagen, Borderlands 2, die Skilltrees sind wesentlich komplexer. Man überlegt wirklich auch noch auf Level 30 und auf Level 40 überlegt man immer noch, wo setze ich meinen Skillpoint? Was würde für meinen Spielstil Sinn ergeben? Was würde mir jetzt Spaß machen? Und dann hat man eine Sirene, die dann verschiedene Elementschaden macht, die Gegner in die Luft hebt und die dort freezen lässt und dann einfach Feuerschaden, Säureschaden macht, die verschiedene Elementschaden austeilt und man fühlt sich dann halt wirklich so ein bisschen wie die krasse Magierin, aber mit fetten, krassen Knarren und das macht dann wirklich Laune. Also der zweite Teil, der hat mich dann nochmal gekickt, weil ich auch sagen muss, da haben sie, wieso auch immer, noch eine zusätzliche Steuerungsfunktion mit eingebaut, nämlich die Sensorsteuerung von der Switch, die ja sehr, sehr gut ist und sehr präzise ist. Also die Joy-Cons, die kann man ja immer in verschiedene Richtungen lenken und heben und das ist alles sehr, sehr cool. Und das haben sie mit eingeflochten. Im ersten Teil ist das nicht möglich, im zweiten Teil ist es dann möglich und dann kommen wir an einen Punkt, wo man auch mal präzise schießen kann. Der zweite Teil ist dann auch ein Teil, wo ich sehr oft das Scharfschützengewehr wähle, weil ich mit dem rechten Stick das Fadenkreuz ausrichte und mit der eingebauten Bewegungssteuerung unterstützend dann zielen kann. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann ich das beschreiben? Ich ziele mit dem rechten Stick zum Gegner hin, habe den Gegner im Fadenkreuz und diese paar Zentimeter zur Birne, diese paar Zentimeter zum Headshot, die man nicht mit dem rechten Stick ausrichten kann, weil der einfach scheiße ist, die mache ich dann mit der Bewegungssteuerung. Das heißt, ich habe die ganze Zeit meine Switch in der Hand und lenke die in verschiedene Richtungen. Das heißt, ich habe meine Switch, mein Handheld und neige den hin und her. Wer ein Zelda gespielt hat, der weiß, da wurde das oft eingesetzt, diese Sensorsteuerung. Und Borderlands macht es ab dem zweiten Teil sich dann zunutze, um die Schusspräzision so ein bisschen auszubalancieren. Das heißt, ich habe dann mit dem rechten Stick gezielt und die letzten Zentimeter, Millimeter bis zum kritischen Schaden habe ich dann mit der Switch selber ausgerichtet, was natürlich mega viel Spaß macht, wenn man dann irgendwie die Switch nach vorne kippt, nach hinten kippt, zur Seite kippt, rechts, links kippt, wenn man da so ein bisschen schon, ja, Ring-Fit-Feeling beim Schießen hat, dann macht das schon unheimlich viel Spaß. Und dann konnte ich dann halt auch wirklich einen Headshot nach dem nächsten verteilen. Und das ist ein ganz anderes Spielgefühl als beim ersten Teil. Also der zweite Teil macht alles besser. Die Story ist auch ein bisschen interessanter. Der Witz funktioniert immer noch nicht für mich. Ich kann da immer noch nicht wirklich drüber lachen. Es gab hier ein, zwei Stellen, wo ich mal schmunzeln musste, wo ich sage, okay, ja, hier habt ihr mich. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit rumkritteln. Es ist, ja, ich verstehe, wieso Leute das witzig finden, aber die meiste Zeit finde ich es dann doch eher cringe. Die meiste Zeit kann ich mit dem Humor einfach nichts anfangen, aber das Spielerische hat da wirklich rausgehauen. Und mit dem zweiten Teil habe ich immer noch sehr viel Spaß, weil ich immer noch mitten in den DLCs stecke. Ein Pre-Sequel habe ich mal reingelunzt, aber auch noch nicht lange. Das ist alles auf einem sehr hohen Niveau und auch der zweite Teil kommt überwiegend ohne Framerate-Einbrüche aus und da muss ich sagen, da hat dieser Switch-Moment absolut für mich funktioniert, dass die Switch das Spiel mir nochmal nachgebracht hat. Also der Switch-Effekt war bei Borderlands mal wieder am Start und ich habe mir gesagt, okay, zugegeben auf dem PC und auf der PlayStation hätte ich das nicht bis zum Abspannen gespielt und ich würde auch den zweiten Teil nicht so ausführlich und krass spielen, weil es dann nicht mein Cup of Tea wäre. Aber hier in einer gefühlten Quarantäne in Dresden, im Bett liegend, dattel ich mal hier und da eine Nebenmission oder mal eine Hauptmission und habe damit einfach mega viel Spaß. Auch wenn ich jetzt, und da werden mich viele vielleicht dafür steinigen, Handsome Jack, ich habe so oft gehört, Handsome Jack ist der Antagonist in der Videospielgeschichte und er ist so charismatisch und so cool und so toll. Der hat einen geilen Synchronsprecher auf Deutsch, ja, aber die Witze kommen bei mir nicht an. Das ist, ich komme damit nicht zurecht. Ich kann darüber nicht lachen. Ich finde, das ist so eine Grenze zum Pipi-Kaka-Humor. Das ist Edgy Lens hoch 5. Da kann ich nichts mit anfangen. Deswegen Wer das abfeiert, der feiert das ab. Ich persönlich sage so, naja. Lohnt sich das denn jetzt zu kaufen, die Collection? Für den Preis, ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man jetzt mal so abwartet, es kommt ja bald wieder der Black Friday und wenn man da für 30 Euro oder sogar weniger sich die Collection gönnt und man hat eine Micro-SSD am Start, dann ist das ein cooles Ding. Das sieht top aus, das läuft übermäßig flüssig, mal den ersten Teil und den letzten DLC ausgeklammert. Und wenn man dann anfängt, mit dem zweiten Teil zu spielen und man hat diese Bewegungs-, diese Sensorsteuerung unterstützend zum Zielen, muss ich sagen, funktioniert Shooter auf der Switch überraschend gut. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Trotz beschissenem Joystick funktioniert das einfach wunderbar. Unterstützend mit der Bewegungssteuerung. Natürlich darfst du jetzt nicht irgendwie, wenn du zu viel Kaffee getrunken hast und du zitterst die ganze Zeit, dann zittert natürlich auch das Bild. Weil das ist halt sehr, sehr sensibel, das Ganze. Also du solltest eine ruhige Hand haben, wenn du es im Handheld-Modus spielst. Auch wenn du es auf dem Monitor spielst, macht es eine sehr gute Figur. Da solltest du irgendwie den Controller ruhig halten, sonst klatscht dir das Fadenkreuz nach Buxtehude. Da musst du immer ein bisschen gucken, dass du da eine ruhige Hand hast. Ansonsten funktioniert das ganz wunderbar. Und Borderlands ist halt auch so ein Ding, das funktioniert auf dem kleinen Monitor von der Switch im Handheld-Modus funktioniert das ganz wunderbar. Da sieht das Bild gestochen scharf aus. Es ist wirklich sehr hübsch mit anzusehen, gerade der zweite Teil. Und es funktioniert genauso gut auf dem Fernseher. Ich habe das auf dem, weiß ich nicht, 70 Zoll OLED, was mein Bruder da hat, habe ich es mal anspielen dürfen oder habe ich es mal reinstecken können. Auf diesem Riesenfernseher hat das gut ausgesehen. Es hat auf meinem 27 Zoll Monitor in Köln hat das gut ausgesehen. Das ist halt immer so ein bisschen, ich finde, bei Drittherstellern, also bei den Third-Party-Titeln von der Switch, hat man oft das Problem, also zum Beispiel ein Witcher, das sieht im Handheld-Modus, ist das spielbar und sieht cool aus, aber du willst den Witcher auf der Switch, willst du nicht auf einem Fernseher sehen und auch nicht auf einem Monitor. Das ist ein einziger Krampf, das ist so unfassbar hässlich, dass du dir denkst, dass die Grafiker mitten im Prozess aufgehört haben zu arbeiten. So schlimm sind die Texturen sind wirklich aus der Hölle. Das kann man sich nicht antun. Also man hat ganz oft das Ding, dass die Nintendo-eigenen Titel eine sehr, sehr gute Figur machen im Handheld-Modus, aber auch auf Monitor oder auf einem Fernseher, also so ein Luigi's Mansion, ein Super Mario Odyssey, ein Zelda, das Mario Kart, so diese Nintendo-eigenen Titel, die funktionieren auf beiden. Bei allen anderen Herstellern muss man halt immer gucken, funktioniert das jetzt auf dem Monitor genauso gut wie auf dem Handheld. Bei einem Witcher zum Beispiel überhaupt nicht, das muss man auf dem Handheld spielen, sonst ist es meiner Meinung nach nicht spielbar, man bricht sich die Augen. Und ein Borderlands schafft aber diesen Spagat. Ein Borderlands schafft es, im Handheld-Modus genauso gut auszusehen, wie auf dem Monitor oder auf dem Fernseher. Und das ist halt eigentlich ein cooles Ding. Also alles in allem ist das eine Collection, wo man für sein Geld sehr viel Spielspaß bekommt. Auch jemand, der Borderlands schon auf anderen Konsolen gespielt hat und überlegt hat, naja, lohnt es sich jetzt nochmal? Ja, klar. Es ist eine Spielereihe, die du liebst, du liegst im Bett, spielst es, hast deinen Spaß daran und du kannst gut zielen. Ab dem zweiten Teil funktioniert das Zielen sehr, sehr gut. Die ganze Spielmechanik funktioniert sehr, sehr gut. Also auch wenn Borderlands nicht meine Spielereihe des Jahrhunderts ist, auch wenn ich Borderlands nicht liebe und abfeiere, muss ich gestehen, ich hatte mit dieser Collection bisher sehr, sehr viel Spaß und ich werde auch noch eine ganze Weile Spaß damit haben und kann da für den Preis, besonders auf Blick, den Preis, 3 Spiele, kann ich da wirklich eine Empfehlung aussprechen mit kleinen Haken, die man einfach sagen muss, der erste Teil, den finde ich Grütze. Der erste Teil spielt sich auch nicht gut. Der erste Teil ist auch urstlangweilig, was die Story angeht, was die Level angeht. Und es ist halt einfach daneben, dass man einfach eine Micro-SSD mit reinpacken muss, dass man die braucht und dass es halt nicht so geil kommuniziert wurde von Gearbox und von dem Studio, die den Port gemacht haben oder allgemein 2K, die dahinter stehen, was so das Publishing angeht, war das einfach alles nicht so cool geregelt. Das muss man halt einfach noch sagen. Es geht hier viel, viel zu lange, dieser Podcast, deswegen werde ich Mario dich jetzt hier einfach einen klaren Cut machen und Mario dann in der nächsten Folge besprechen und bequatschen, weil ich mich jetzt einfach verquatscht habe, mein Rücken wehtut, mein Hintern wehtut und ich einfach, ja, dann einfach für die nächste Folge das Mario besprechen werde. Es war mir ein Fest. Ich hoffe, ihr habt bis hierher durchgehalten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Lasst mir eine Rezension da auf iTunes. Schreibt mir per Instagram, wenn ihr Bock habt. Oder ihr schreibt mir unter salimspodcast@gmail.com. Ansonsten würde ich mich jetzt verabschieden. Wir sehen uns in dem zweiten Teil oder in der nächsten Folge, wo es dann um die Mario Collection geht. Tschüss, tschüss. Macht's gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.
Shawarma und Spiele.